Lied, das wir eben gehört haben, ich singe, du bist gut und ich tanze, du bist gut, das ist immer so ein Ohrwurmlied, gibt es immer auf jedem BU-Wochenende und das war es diesmal. Denn gestern waren wir im Galaxy, im großen Schwimmbad hier von Jena und zum Schluss war natürlich Umziehen dran und dann komme ich da mit meiner nassen Badehose und Handtüchern und so. Und ich höre aus einer Kabine, und ich singe, du bist gut, und ich tanze. Wer war's?
Samuel.
Samuel. Und ich glaube, Samuel ist einer der langsamsten Umzieher, denn das hat vielleicht 10-mal Wiederholung. Und ich singe, du bist gut. Also gesehen habe ich es nicht, vielleicht stand er ja auch nur so da und ich singe, du bist gut. Jedenfalls, neben mir saß ich da, wo man die Schuhe anzieht, eine Familie und zwei kleine Kinder. Der singt und der Papa, ja, der singt. Und ich dachte, wow. Ich dachte, Samuel sagt irgendwie nochmal, und ich singe und tanze übrigens für Gott, aber das kommt ja nicht drin vor, aber das war so eine Lebensfreude, so lebendig, das hat mir gefallen. Das hat auch anderen gefallen, Lebensfreude, Lebendigkeit. Ja, Samuel, da hättest du, glaube ich, auch über die Bordwand da klettern können und anfangen zu predigen. Und die Leute, die hätten dir zugehört. Und das war Christ seinem Alltag. Und das war unser Thema an diesem ganzen Wochenende, Christsein im Alltag. Ist denn das überhaupt ein Thema, Christsein im Alltag? Gibt es denn ein... Sonst hätten wir das Thema nicht genommen. Ja. Gibt es denn, wenn es ein Christsein im Alltag gibt, ein Christsein am Sonntag? Und ist das was anderes? Platzt Sonntagabend so eine große, fromme, religiöse Blase und dann geht es wieder in den Alltag. Ist das so anders? Das haben wir die Teenies am Anfang gefragt, haben sie so in Gruppen geschickt und sollten mal so zwei Spalten machen, Christsein im Alltag, Christsein am Sonntag. Ja? So als Synonym Sonntag ist dann auch die Jugendgruppe Freitagabend oder so. Und das eine war echt klasse. Da haben sie aufgeschrieben, Christsein im Sonntag heißt Lobpreismusik, christliche Musik. Christsein im Alltag heißt überhaupt keine fromme Musik. Bibel lesen, nicht Bibel lesen. Beten, nicht beten. Sonntags Dankgebete, alltags nur noch Bittgebete. Sonntags habe ich dezente Kleidung, alltags brezel ich mich auf. Als wir das alles so sagten, noch viele Sachen, die mir jetzt gar nicht mehr einfallen, dachte ich, boah, eine schizophrene Person. Sonntag wird Christsein anscheinend so gelebt und Alltag so, das sind irgendwie zwei Welten. Und darüber haben wir uns Gedanken gemacht an diesem Wochenende, muss denn das sein oder ist das überhaupt so gedacht, gewollt, dass wir so verschieden leben? Ja? Der fromme Christ, der sonntags so in seiner schönen Kaninchenhöhle lebt und dann flitzt er irgendwie raus, vielleicht zu seinem christlichen Arbeitsplatz und dann flitzt er wieder in seine christliche Kleingruppe und dann flitzt er wieder dahin und dazwischen ist die böse Welt. Weiß ich auch nicht, da heißt nur Tempo, Tempo, um da durchzukommen. Was ist es denn? Gibt es so ein Ziel, eine Überschrift für einen ganzen Glauben, der Sonntag und Alltag einschließt. Darüber haben wir uns an diesem Wochenende Gedanken gemacht und ein bisschen geht auch die Predigt jetzt darüber. Nicht gleich von Anfang an, sondern ich schleiche mich erstmal so ein bisschen ran an das Thema und möchte über Verwandlung predigen. Eine Kinowelle ist irgendwie an mir vorbeigegangen und zwar die Kinowelle der Transformers. Wer kennt die Transformers? Ah, ist in der Jugend noch bekannt. Die Transformers, das sind Autos, sogar eine SR-71, der Blackbird, das amerikanische Spionageflugzeug in der ersten Folge. Technische Geräte, aber die können sich verwandeln in Roboterkampfmaschinen, ja? Und ich weiß noch, da gab es auch Spielzeug von, oder gibt es bestimmt noch, da hast du dann so ganz normalen LKW und die Mami kommt rein, ach, du spielst ja schön LKW, und der sagt, ja, ich spiele schön LKW. Und im selben Moment, wenn die Mami raus ist, da baut er dann Kampfroboter, ein Monster draus, da wird dann rumgebastelt und Zeit für Verwandlung und plötzlich ist man ganz anders. Und natürlich gibt es da die Guten und es gibt die Bösen und die kämpfen immer gegeneinander. Aber interessant ist so, dass aus einem, was ganz Normalen sich plötzlich etwas verwandeln kann. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende auch an diesem Film und an dieser Geschichte dran. Und ich denke manchmal, das wünschen wir uns doch auch, dass Verwandlung irgendwie so einfach möglich ist. Ich mache das immer wieder aus und das geht immer wieder an. Wir wünschen uns das doch auch. Ja? Vielleicht haben wir eine Sehnsucht manchmal für uns in uns selber, dass wir an verschiedenen Punkten uns mal endlich verwandeln möchten. Vielleicht ist es ja deine Ehefrau, die dir das schon 25 Jahre lang sagt, es wäre schön, wenn du dich hier mal änderst. Und 25 Jahre versuchst du es und fällst immer wieder auf die Nase und sagst, oh, wäre das mal einfach so wie so eine Maschine, sich verwandeln zu können und dann mit. Vielleicht wünschst du dir das mal für andere Menschen, dass sie sich doch endlich verwandeln könnten. Oder du leidest unter irgendwelchen Dingen, auch auf dieser Welt, und du wünschst dir so Veränderung, Verwandlung. Und ist es nicht auch Gottes großes Ziel, dass Menschen sich verwandeln, dass Situationen sich verwandeln? Ist nicht sein Ruf, kehrt um, macht etwas anderes, lebt anders, nehmt was Neues an, neue Ziele, werdet einfach anders. Und ich glaube wirklich, dass es Gottes Ziel ist, Verwandlung, Veränderung der Herzen. Verwandlung, Veränderung, jetzt kommen wir mal zu dieser Folie, heißt auf Griechisch Morpho. Und das ist die Definition dazu. Irgendwie, ja, da. Die Definition ist die innere und reale Verwandlung des Wesens einer Person. Das bedeutet Morpho. Also nicht nur irgendwie so ein Anstrich drauf, sondern im Wesen wird eine Person anders verändert. Und die Griechen, als sie dieses Wort genommen haben, haben dabei so als Bild gehabt, die Entstehung und die Entwicklung eines Embryos. Das bedeutet Verwandlung für sie. Ihre biologischen Kenntnisse mit Zelle und Ei und Samen waren vielleicht noch etwas begrenzt, aber sie staunten über die Wirksamkeit da drin. Ja, das Zusammensein von Mann und Frau, ein Geben, ein Empfangen und plötzlich entsteht etwas Wirkliches, etwas Neues, etwas ganz anderes, eine Neuschöpfung. Und das meinten sie mit dem Wort Verwandlung. Und genau dieses Wort gebraucht Paulus, wenn er im Galaterbrief der Gemeinde schreibt, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen leide, bis Christus in euch mophorisiert wurde. Ja, oder übersetzt heißt es dann, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat, sozusagen bis Christus in euch geboren ist, bis Christus endlich in euch zu einer Neuschöpfung gekommen ist. Und das wünscht sich Paulus. Er leidet Geburtswehen, Schmerzen, Schreien, Stöhnen, so war ich mal Zeuge, bis Christus endlich in diesen Menschen in Galatien verwandelt ist, zutage gekommen ist. Christus in ihnen, in seiner Güte, in seiner Freundlichkeit, in seinem Charakter, in seinem Sein. Das alles war sein Bild, sollen die Christen in Galatien ausdrücken. Und insofern kann man sagen, jeder, der zu Jesus gehört, denn das ist ja das, was Paulus da vor Augen hat, ist im Grunde geistlich schwanger. Ja, ihr hier, auch Männer, jetzt dürft ihr mal sagen, ich bin auch schwanger. Schwanger, dass ich Christus in mir trage, der mich zu einer Verwandlung führen kann, dass mein ganzes Inneres verändert wird. In meiner Person, in meinem Sein. Nicht nur, dass ich besser dressiert oder konditioniert bin, sondern dass ich einfach in mir selber etwas anderes lebe. Und ähnlich gebraucht Paulus dieses Wort im Römerbrief. Dort ist es das Wort sumorphizo, das heißt umgestalten, dieselbe Form wie etwas anderes zu haben, etwas umgestalten, dass es dauerhaft ähnlich ist. Und dann sagt er, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, dauerhaft umgestaltet. Wir als Christen sollen in unserem Wesen dauerhaft umgestaltet sein. Und es gibt noch eine Form, diese bekannte Stelle aus Römer 12, Vers 2, wo von der Metamorphose gesprochen wird, was wir in der Biologie haben als Verwandlung der Raupe zu einem Schmetterling. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Auch hier wieder eine tiefste Verwandlung, die in uns stattfindet. Eine wunderhafte Verwandlung. Das ist das Bild des Neuen Testamentes über Christen, dass sie so verwandelt werden können, ja, dass sie nicht nur handeln, weil sie dressiert sind, als Christen so zu handeln, sondern in ihrem Inneren ist etwas passiert. Ich bin nicht nur ein Mensch, der anders handelt, sondern ich bin ein Mensch, der anders ist und deshalb handle ich anders, auch im Alltag. Also es geht um eine tiefe Herzensveränderung in uns und an uns. Und die kühne Behauptung, die ich eigentlich jetzt hier aufstelle oder die das Neue Testament aufstellt, ist, ganz gewöhnliche Menschen mit egal welcher Geschichte, welcher Herkunft, sind in der Lage, einen Veränderungsprozess innerlich zu durchlaufen, dass sie Christus mehr und mehr widerspiegeln. Ganz gewöhnliche Menschen. Nicht 15 Jahre Kindergottesdienstausbildung macht das. Nicht 23 Jahre treue Bibelstundenbesuch. Nicht 40 Jahre Baptist zu sein. Einfach für jeden Christen ist es da, dieses Potenzial in sich zu haben, sich so tief zu verändern. Was ist denn das Ziel, wenn wir das so vor Augen uns mal malen, unseres geistlichen Lebens hier auf dieser Erde? Geht es nur darum, irgendwie eine Gewissheit zu haben, wo ich nach dem Tod hingehe? Geht es irgendwie so um ein reiches Innenleben, um viel Information über die Bibel zu haben? Das ist alles gut und richtig. Aber das Wichtigste ist irgendwie so eine Wiederherstellung, eine Neuschöpfung in unserem Herzen, ein Vollzeitziel. Das kennt keinen Unterschied zwischen Sonntag und Alltag. Bist du da auf dem Weg? Bist du schwanger? Nicht mit diesem blauen Strichtest, ja? Weißt du das, dass so ein Potenzial in dir lebt der Veränderung? Ich möchte nun über eine Gefahr sprechen, wenn du das vielleicht weißt und dir das auch wünschst, aber wenn du diese Veränderung nicht erfährst. Viele wissen irgendwie, dass Christus sie berufen hat, anders zu sein. Das will ich mal so sagen, ja? Einen Unterschied zu machen auf dieser Welt. Auch irgendwie anders zu sein. So ist man ja als Christ. Wir haben ja hier im Anspiel so einiges gelesen, gehört. Der Johann wusste ja ganz genau irgendwie anscheinend, wie man als Christ anders ist. Hat es nicht so dolle, prächtig hingekriegt, Johann, ne? Aber ne? Mutter wird befriedigt, wenn er Bibel liest. Das Handy lag dann da drin. Irgendwie auch, wo man opfert und dass man beten muss und dass man viel danken muss. Und irgendwie wissen wir das alles. Aber was ist, wenn das eben nicht geschieht? Und wir diese Dynamik einfach nicht erleben, dann stehen wir als Christen in der Gefahr, ein Ersatzverhalten auszuprägen dafür. Wir wissen irgendwie, wir müssen uns unterscheiden, aber dann fangen wir nicht an, uns innerlich zu unterscheiden, sondern vielleicht viel eher äußerlich Und wir kommen zu einer Veränderung als Christen, aber es ist eher eine Pseudo-Veränderung, eine nicht richtige Veränderung. Im Grunde ist es keine Veränderung. Wir sind vielleicht informierter als andere, haben viel mehr geistliche Kenntnis. Wir sind vielleicht auch konformierter, wir sind irgendwie angepasster und entsprechen irgendwelchen Bildern, die wir für uns haben oder die andere uns sagen. Aber wir sind nicht innerlich transformiert. Und dieses Problem hatten auch schon die ersten Christen, lesen wir in Apostelgeschichte. Sie meinten, der Unterschied macht aus, wenn sie über Beschneidung reden, wenn sie über Sabbate sprechen, wenn sie über Speisegebote und Feiertage reden. Denn wir müssen uns doch irgendwie unterscheiden. Und natürlich kannten sie auch das Gebot von Jesus. Das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Warum pickten sie sich dann all die anderen Sachen raus und fingen darüber an, ihre Streitereien zu haben und ihre Sorgen? Weil Gruppen immer dazu neigen, sich eine Identität zu schaffen. Und Gruppen, und das ist auch bei den Christen so, brauchen irgendwie eine Identität, und wo es auch darum geht, was ist exklusiv für uns, was zeichnet uns aus? Und dann ist immer auch die Frage, wer ist denn drinnen und wer ist denn draußen? Und wer harmoniert mit all dem, was wir haben, und wer ist vielleicht dagegen? Und so kommt es auch in christlichen Gruppen dazu, dass es dann so eine Haltung entsteht, die ich so eine Grenzpfostenmentalität nennen will, wo man so sagt, was uns unterscheidet von allen anderen. Und dann kommt es, wenn es schlimm kommt, zu Ausgrenzung, zu Stolz, zu Verurteilung, zu Überheblichkeit. Dann lesen wir, dass das bei Jesus aber ganz anders ist. Und er ist ein ganz anderes Vorbild. Und bei ihm erkennen wir viel eher, dass sein Sein wichtig ist und nicht, wo er sagt, drinnen und draußen. Und das Ziel von Jesus war nicht, irgendwie eine neue Gruppierung zu bilden mit irgendeiner ausgeprägten Subkultur, sondern er wollte Menschen rufen, die dann genau das erleben, was Paulus sagt, die neue Geschöpfe sind, die innerlich eine Verwandlung erleben, die verwandelte Herzen haben, die das leben können, was er sagt, das ist das größte Gebot, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzer Seele, ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist das Ziel, auf dem ich dich nehme, Verwandlung deines Herzens. Lieben sollst du, denn womit liebt man denn? Man liebt doch mit dem Herzen. Und Paulus zum Beispiel, der hat das verstanden. Und genau da spricht er dann die Korinther an. Und wer den Korintherbrief liest, der erkennt, dass das ja auch so die Korinther so geistliche Grenzpfosten immer eingeschlagen haben. Zwischen wir und die und ich habe und die haben nicht. Und dann schreibt er ihnen in das Stammbuch, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönernes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, damit brüsteten sich die anderen. Und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und dieses Wort macht so deutlich, worauf Gott zielt. Er zielt auf unser Herz, dass es eine Veränderung, eine Erneuerung fährt und liebt. Und wir oft dagegen meinen, anders sein zu müssen und schlagen Grenzpfosten ein, definieren uns über Äußerlichkeiten, über Regeln, über Tabus, meinen hier eine Identität gründen zu müssen, die in Äußerlichkeiten besteht. Und damit verdrehen wir geistliches Leben. Und das wirkt abschreckend. Veränderte Leben sind immer noch das stärkste Argument für einen christlichen Glauben. Wenn Menschen das sehen, wie andere Menschen sich verändern und wie sie anders sind, nicht komisch, wie sie anders sind, wie sie vielleicht in der Lage sind, in einer Schwimmbadkabine zu singen und ich singe, du bist gut, und merken, hier ist eine Freude, ein Leben drin. Und eigentlich habe ich auch nach dieser Freude und Sehnsucht, nach diesem Leben Sehnsucht. Veränderte Leben. Veränderte Herzen, das stärkste Argument für christlichen Glauben. Dallas Willard, ein Amerikaner, hat es in ein paar schönen Sätzen zusammengefasst. Wie viele Menschen fühlen sich radikal und permanent durch Christen abgestoßen, wie gefühllos, steif, unnahbar, langweilig, leblos, zwanghaft und unzufrieden sind. Doch gibt es überall solche Christen. Und was diese Menschen vermissen, ist das volle Leben, das aus seiner Ausgewogenheit und Freiheit durch Gottes liebevolles Gesetz entspringt. Falsch verstandene und praktizierte Spiritualität ist einer der Hauptgründe für menschliches Elend und Rebellion gegen Gott. Auf dem Weg zu sein, dass Gott mein Herz verändert, dass ich diese Schwangerschaft, die er in mich hineingelegt hat, zur Geburt bringe. Worum geht es nun? Ich möchte noch ein paar Dinge beleuchten, wie ich vielleicht eine Pseudo-Veränderung, also eine falsche Veränderung, die mir zwar als richtige erscheint, mich aber doch damit zufrieden gebe. Und was ist echte Verwandlung? Das Problem ist überhaupt kein neues. Jesus sah sich damit konfrontiert bei all den frommen Leuten, die ihn umgaben. Und er hat einmal eine Rede besonders gehalten gegen die ganze Geistlichkeit. In Matthäus 23 lesen wir die. Und da benennt er die Dinge, die er als Pseudo-Religiosität versteht und die Menschen eher abschrecken als einladend wirken. Und die wollen wir uns mal kurz angucken. In dieser schönen Rede ist dieses böse Wort vom Schlangen- und Otterngezücht auch zitiert. Gegen die Pharisäer. Er wirft ihnen vor, dass sie geistlich unecht sind. Und er bringt da dieses Zitat oder diesen Satz: Wehe euch! Ihr haltet Becher und Schüsseln von außen sauber, innen aber sind sie voll von dem, was ihr in eurer Maßlosigkeit zusammengeraubt habt. Also zwischen innen und außen gibt es eine Differenz. Und es scheint hier so eine Besorgnis zu sein, die er formuliert, die Besorgnis, dass Menschen nach außen hin irgendwie meinen, etwas scheinen zu müssen und scheinen zu wollen, aber innerlich ist das überhaupt nicht da. Und das ist auch eine Funktion, die kenne ich genauso von mir, die passiert gegenüber anderen Christen, also innerhalb von Gemeinde und auch außerhalb. Innen, da weiß ich ja immer irgendwie so, was erwartet wird und wie ich mich zu verhalten habe, wie ich meinen Applaus bekomme, wie ich nicht anecke. Und da stehe ich immer in der Gefahr, vielleicht auch mehr zu erzählen, mehr zu versprechen, mehr scheinen zu wollen, als wirklich in mir ist. Und sehr ehrlich zu sein, auch in einer Gemeinde, in einer christlichen Gruppe, braucht hohe Vertrautheit oder eben auch hohen Mut. Und da bin ich in der Gefährdung oder in der Gefahr, geistlich unecht zu werden. Genauso gibt es diese Gefahr nach außen hin. Und ich weiß ja, ich muss mich irgendwie unterscheiden von all meinen nichtchristlichen Arbeitskollegen oder Schulkollegen. Und wenn ich in mich vielleicht hineinschaue, dann merke ich habe irgendwie gar nichts, was mich großartig von ihnen unterscheidet. Und dann entscheide ich mich dafür, wenn ich schon nicht heiliger bin als sie, dann will ich wenigstens seltsamer werden als sie. Und dann verbergen wir vielleicht auch nach außen hin Sünde und Unsicherheit und Schwäche. Und ich verwende so viel Zeit und Energie, andere Menschen zu überzeugen, wie liebevoll ich bin, anstatt anfangen mit derselben Zeit und Energie, sie zu lieben. Bin ich geistlich unecht? Könnte man eigene Predigten zu drüber halten. Zweitens, werde ich verurteilend, exklusiv oder stolz? Stolz, andere Menschen zu verurteilen, ist ein vorhandenes Problem bei jedem geistlichen Wachstumsschritt, den ich mache. Wenn ich geistliches Wachstum, innere Veränderung ernst nehme, stehe ich oft vor dieser Problematik. Denn ich fange mich an zu wundern, warum mir etwas gelingt, was den anderen nicht gelingt. Ein Kollege, ich weiß bis heute nicht, ob ich das gut finde, wie er immer geredet hat, aber ich finde es nicht gut. Ich fand es lustig, aber ich finde es nicht gut. Der redete immer von den geistlichen Knickeiern in seiner Gemeinde. Und damit meinte er die, die nicht so richtig in Quark kommen, die nicht so richtig dem Herrn nachfolgen, die nicht so richtig sich in Veränderungsprozesse zu begeben. Und die eigene Befriedigung über geistliche Prozesse, die ich mache, über Wachstum, über Erfolge, wo ich sage, danke Herr, dass du mich so weit geführt hast, die Befriedigung darüber und die Verurteilung anderer, das ist so nah zusammen. In der Mönchsliteratur finden wir das als eine große Gefahr und Not und Sünde von Mönchen, die ihre Absonderung, ihr besonderes Dasein für den Herrn, die Sünde der Überheblichkeit lauert vor ihrer Tür, könnte man sagen. Das wird thematisiert. Und dann geht es weiter manchmal, dass ich dann anfange zu kategorisieren. Die Christen tun mir gut, die tun mir nicht gut. Von denen habe ich etwas, von denen habe ich nichts. Die sind mir wichtig, die sind mir nicht wichtig. Und ich fange an, Preisrichter zu sein über den geistlichen Glaubensstand von anderen. Und Gott ist manchmal so gnädig, dass er uns wachsen lässt geistlich, aber uns selber das verbirgt. Und vielleicht sehen es nur andere. Und ich jammere, oh Herr, ich bin so ein geistliches Knickei. Ja, über mich selber darf ich das sagen. Und vielleicht sehen andere so viele Veränderungsprozesse und ich sehe es Gott sei Dank nicht. Weil mich die Sünde der Überheblichkeit sonst so schnell einhüllen würde. Drittens. Werde ich leicht zugänglich oder bin ich leicht zugänglich oder nicht? Die Pharisäer, an denen diese Rede sich richtet, sie lassen sich von den Leuten gerne Rabbi nennen, Meister nennen, lebten in dieser starken Überheblichkeit gegenüber Aussätzigen, Prostituierten, Zöllnern und die mussten von ihnen Abstand halten und sie hielten Abstand von denen. Denn sie wussten, sie stehen Gott nahe und das beschmutzt mich vielleicht eher. Jesus dagegen war der am leichtest zugängliche Mensch, glaube ich, der jemals auf der Welt gelebt hat. Und er war nicht andersartig und abstoßend, sondern er war anziehend und Menschen kamen zu ihm mit Interesse und er hatte Interesse für diese Menschen. Wie zugänglich war Jesus, wie zugänglich sind wir, wie zugänglich bist du für andere. Viertens, werde ich überdrüssig, mich um Herzensveränderung zu bemühen. Über die Pharisäer heißt es dann, sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern. Es ist also die Frage, welches Ziel ich verfolge. Suche ich wirklich Herzensveränderung oder gebe ich mich damit irgendwann zufrieden, anders zu sein? Weil das mit der Herzensveränderung vielleicht zu anstrengend ist, zu langsam geht und es einfacher ist, irgendwie nur seine Grenzpfosten einzuschlagen. Aber so ein Christsein wirkt irgendwie abschreckend und langweilig. Die Pharisäer hatten alleine 39 Regeln zum Sabbatgebot. Und wenn wir nur nach Abgrenzung unser Leben definieren und uns danach ausrichten, wird es langweilig. Menschen in Kirchen werden dann sehr müde über den christlichen Glauben, wenn es nur darum geht. Denn Grenzmarkierungen sind keine Vision, die motiviert und den Geist anderer inspiriert. Aber wenn in einer Gemeinde das lebt, dass sie sagen, wir sind auf dem Weg, uns zu verwandeln und da sind wir ehrlich drin und wir feuern uns da gegenseitig an. Und eigentlich möchten wir alle jemand sein, der in der Kabine im Galaxy singt und ich singe und ich tanze. Und ich als Norddeutscher hatte auch meine Herausforderungen. Dann inspiriert das auch eine Gruppe. Dann inspiriert das andere Christen. Dann motiviert das, wenn eine Gemeinde davon durchzogen ist, wir wollen Christus ähnlicher werden. Und das steht ganz oben auf allem, was wir wollen und sind und meinen und haben. Und dazu lädt uns Jesus ein und Paulus sagt, wir sind schwanger damit. Dieses Potenzial, diese Herrlichkeit lebt in uns. Streckt euch danach aus. Und dann wird Alltag und Sonntag zusammenkommen. Darüber habe ich nachgedacht an diesem Wochenende. Ich möchte jetzt noch mit uns beten.